Schlagzeile der, Kronenzeitung online am 16.07. Die nächste Welle kommt. Die Welt stöhnt unter der Höllenhitze. Wetter.at, Schlagzeile irgendwann auch letzte Woche. Welt stöhnt unter neuer Heißzeit. Ist das noch Sommer oder schon Höllenhitze? Interessant ist, wenn man im Internet nachschaut, es gibt schon im vorigen Jahr die gleichen Schlagzeilen. Immer wieder. Also ich habe das jetzt nicht wegen des Begriffes Höllenhitze genommen, sondern wegen des Begriffes Stöhnen. Es geht nämlich heute ums Stöhnen oder Seufzen. Dieses Wort wird uns in unserem biblischen Text, der in Römer 8 steht, mehrmals begegnen. Und darum habe ich es genannt über das Seufzen. Kennt ihr dieses Bild? Ja, das ist da oben kaum zu sehen. Das ist die sogenannte Seufzerbrücke. Ja? Eine Brücke zwischen dem Dogenpalast in der Blickrichtung auf der rechten Seite und dem Gefängnis auf der linken Seite. Und hier mussten die Verurteilten vom Gerichtssaal ins Gefängnis oder zur Exekution gehen. Und wenn sie das letzte Mal beim Fenster hinausgeschaut haben, sagt man, haben sie geseufzt. Es geht also ums Seufzen oder Stöhnen. Das ist das gleiche Wort. Und es ist, ja, eigentlich habe ich mir gedacht, ist das wirklich so ein schönes Thema heute? Ich habe mich eigentlich geärgert, weil der letzte Abschnitt im Römerbrief, die ersten 17 Verse vom 8. Kapitel, die waren viel positiver und nachher kommt auch wieder was Positives und mich hat es wieder erwischt, dass ich genau dazwischen über Seufzen reden soll. Aber es ist nicht so negativ, es ist sehr, 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 sehr positiv. Bevor wir jetzt den Text anschauen, der steht in Römer 8, 18 bis 27, möchte ich kurz an das erinnern, was der Samuel vor 2 Wochen uns erklärt hat. Er hat uns sehr ausführlich einen Unterschied zwischen dem Gesetz der Sünde und dem Gesetz des Geistes gebracht. Das will ich jetzt nicht mehr im Detail erklären, aber vielleicht, die da waren, erinnern sich noch an dieses Beispiel von Gesetz der Schwerkraft. Der Bleistift fällt hinunter, wenn man ihn loslässt. Und dem Gesetz der Aerodynamik und des Auftriebes. Durch bestimmte Voraussetzungen kann sogar ein viele Tonnen schweres Gerät, nämlich ein Flugzeug, fliegen. Und es gibt ein anderes Gesetz, das dem Gesetz der Schwerkraft entgegenwirkt. Und so hat er das verglichen mit dem, dass wir immer wieder in die Sünde fallen, dass wir immer wieder versagen und dass es ein Gesetz des Geistes gibt, in dem wir leben können, das uns Auftrieb gibt. Ich will jetzt nicht mehr ins Detail eingehen, aber ich möchte einen Satz herausnehmen. Das alte Gesetz, das Gesetz der Sünde sozusagen, kann uns keineswegs zur Vollkommenheit führen. Keiner von uns kann durch eigene Anstrengung und Kraft vollkommen werden. Das ist ein Naturgesetz, sage ich es mal so. Die Sünde zieht uns nach unten. Aber es gibt einen Ausweg und das war, ist in den ersten 17 Versen von Römer 8 ganz klar geworden, es gibt Gottes Geist, der uns bewohnt, beschenkt, erfüllt, regiert und lenkt. Das war sozusagen die Überschriften von Samuels Predigtabschnitten. Gottes Geist bewohnt, beschenkt, erfüllt, regiert und lenkt. Wen? Gottes Kinder. Das möchte ich voraussetzen. Alles, was wir heute reden, basiert auf dem. Wir können uns nicht selber erretten und gut machen, aber es gibt Gottes Geist, der uns befähigt, der uns erfüllt, regiert und so weiter. Es geht darum, dass wir diese Kraft anzapfen. Im letzten Abschnitt von des vorigen Textes, also im Römer 8, 15 bis 17, ist etwas Wunderbares aufgezählt, und das ist für mich fast der Höhepunkt des ganzen Römerbriefes, darum möchte ich es nochmal lesen. Römer 8, 15 bis 17, ich lese die Texte heute alle aus der neuen evangelistischen Übersetzung, sie sind da oben, ja, leserlich, aber ihr könnt es gerne in eurer Bibel auch in den anderen Übersetzungen auch schauen, ich finde die am verständlichsten momentan. Römer 8, 15 bis 17, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. Und das ist eine sehr, sehr persönliche, liebevolle Anrede. Papa, Abba. Gottes Geist gibt uns diese Möglichkeit. So macht sein Geist uns im Inneren gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das Erste, was ich herausstreichen möchte noch, auch als Basis für das, was ich heute sage, so macht sein Geist uns im Inneren gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Die, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die haben die Gewissheit, dass sie Kinder Gottes sind. Wir nennen das Heilsgewissheit. Wir dürfen vertrauen, wir dürfen wirklich voller Zuversicht sein, dass Gott mit uns ans Ziel kommt und dass wir Kinder Gottes sind und all das, was jetzt noch folgt, was auch gesagt wird heute, uns gilt. Gottes Geist macht uns im Inneren gewiss, dass wir Kinder Gottes sind, die Heilsgewissheit. Und dann gibt es eine zweite Sache, Kinder sind auch Erben. Da denkst du, ja, Erben. Wird heute viel darüber geredet übrigens, das ist mir aufgefallen, momentan über Erbschaftssteuer und so weiter. Im Allgemeinen ist Erben nicht so das, für die meisten, oder, ist es nicht so das große Thema. Aber stell dir mal vor, du bist ein Sohn des verstorbenen Mateschitz. Da ist Erben schon ein Thema. Oder bei Bill Gates, oder wer ist noch, wie heißen die alle, die reichen Leute? Ja. Elon Musk, der ist momentan der Reichste. Stell dir vor, du bist sein Erbe. Da ist es schon was, da spielt sich schon was ab, oder? Wenn wir Gottes Erben sind und richtig von Gott denken, dann ist es viel, 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 viel mehr als das, was jeder reichste Mensch der Welt vererben kann. Denken wir mal daran. Es ändert unseren Blick ein bisschen. Und jetzt kommt noch eine Perspektive, nämlich im letzten Satz steht, so ein kleiner Einschub, die wir jetzt mit ihm leiden. In Vers 17. Auch noch im vorigen Text. Ja. Hoppala, jetzt haben wir gerade von dem Wunderbaren, dass wir Kinder sind, dass wir zu unserem Papa gehen können. Wir haben davon geredet, dass wir Erben sind, dass wir unendliche Reichtümer von ihm bekommen, jetzt und in Zukunft. Und jetzt plötzlich geht es vom Leiden. Ich hätte es fast gerne überlesen. Aber es steht auch da. Und dieses Leiden, von dem Paulus hier redet, ist nun, das führt uns zum nächsten Abschnitt, den wir jetzt betrachten werden. Also im Rückblick, es ist die Heilsgewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, es ist das Vorrecht, dass wir Erben Gottes sind, aber auch, dass wir mitleiden. Was immer das heißt, das werden wir sehen, was uns jetzt in dem nächsten Abschnitt beschäftigen wird. Römer 8, 18, der Text, den wir heute betrachten, beginnt: Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar wird, überhaupt nichts ins Gewicht fallen. Also Leiden. Ist Leiden heute für uns relevant? Wer leidet? Ja, es gibt Christenverfolgung, zum Glück nicht bei uns. Aber es gibt viel, viel Geschwister im Herrn, die um ihres Glaubens willen viel Leid auf sich nehmen. Gott ist ihnen nahe. Aber auch die Nachfolger Jesu hier erleben manchmal Unverständnis in der Umgebung oder Spott oder schlechte Nachrede und Benachteiligungen. Und das kann wehtun. Das tut weh. Oft denken wir, dass unsere Beziehungen, oft erleben wir, dass unsere Beziehungen, unsere Freundschaften dadurch belastet werden, weil wir unseren Glauben und unsere Beziehung zu Jesus haben und das oft nicht zusammenpasst, weil andere Menschen unsere Gotteskindschaft nicht verstehen oder nicht teilen. Das tut manchmal weh. Ich weiß, das ist kein solches Leiden, wie wenn du verfolgt wirst, aber es tut auch weh. Außerdem gibt es viele andere Dinge, die uns Not machen. Krankheiten, Anfechtungen, Zweifel, Unsicherheiten, Ängste, zerbrochene Beziehungen. Und dann denke ich mir manchmal, dass es so viele schöne Dinge in dieser Welt gibt, und die möchte ich nicht versäumen und glaube aber, dass Jesus sie mir vorenthält. Weiß nicht, glaubt ihr den Gedanken auch manchmal? Dass Jesus uns Dinge vorenthält, weil er uns irgendwie von Dingen weghält, die so schön zu sein scheinen? Ich meine, Jesus war ziemlich radikal. Er hat manchmal gesagt zum Beispiel, du sollst diese Dinge dieser Welt hassen, aber mich lieben, im übertragenen Sinn. Wir sollen ihn lieben, ihm nachfolgen und die anderen Dinge hassen. Und das tut auch weh. Das ist auch nicht angenehm. An die Jugendlichen möchte ich jetzt eine Frage stellen, die ich mir sehr oft selber gestellt habe und ehrlich gesagt auch heute noch stelle. Aber je älter ich werde, desto weniger aktuell ist sie. Aber als Jugendlicher habe ich mich oft gefragt, ich bin relativ früh gläubig geworden und dann habe ich mich immer gefragt, es gibt so viele Dinge in der Welt, die ich noch nicht erlebt habe. Und bevor Jesus wiederkommt oder bevor ich zu ihm gerufen werde, möchte ich noch das erleben. Ich möchte noch heiraten, ich möchte noch Kinder haben, ich möchte noch vieles. Ne? Und Jesus, eigentlich möchte ich noch nicht, dass du wiederkommst. Weil ich habe den Eindruck, das ist jetzt schöner, wichtiger als das, was kommt. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Die Perspektive zeigt mir die Wertigkeit von den Dingen, die ich jetzt erlebe, ob es nun gut oder schlecht ist, ja, und von dem, was in der Ewigkeit passiert. Ich habe ein Bild. Stellt euch vor, ich gehe jetzt im Finsteren, oder Dämmerung ist es, und plötzlich stehe ich vor einer Mauer. Die Mauer ist 2 Meter hoch, ich bin 1,86 Meter. Wenn ich so vor der Mauer stehe, dann sehe ich nichts außer der Mauer. Und ich sehe nicht einmal, ob hinter der Mauer ein Garten mit Bäumen oder eine Müllhalde ist. Die Perspektive ist notwendig, dass ich weggehe. Dann kann ich zumindest sehen, ob Bäume dahinter sind, die höher sind. Wenn ich direkt davor stehe vor der Mauer, dann sehe ich nichts außer die Mauer. Also die erste Hilfe der Perspektive ist, die richtige Perspektive zu finden, ist ein wenig Abstand nehmen, zurückgehen. Was hilft mir aber noch, dass ich da sehe, was dahinter der Mauer ist? Na, ich nehme eine Leiter und steige hinauf und schaut rüber. Aber es ist ein Hilfsmittel. Aber am besten ist, wenn ich beides habe, Abstand und einen höheren Standort. Ein Hügel, der neben der Mauer oder etwas entfernt von der Mauer ist, sodass ich weiter drüber hinwegsehe. Ich glaube, ihr kennt das Bild, könnt dem Bild nachfolgen. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Am besten Abstand und Erhöhung. Und so geht es bei diesen Fragen, die wir heute beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen, mit den Fragen des Schönen und des Traurigen im Leben. Wenn wir zu nahe dran sind, wenn wir uns nicht in die richtige Perspektive begeben, dann sehen wir nicht darüber hinaus. Und gerade bei den negativen Sachen ist das ganz schlecht. Also, unsere jetzige Ungemach steckt in diesem Text, in diesem Satz steht da drin, ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was in der Herrlichkeit auf uns wartet. Aber es ist halt manchmal beschwerlich. Jetzt ist es nicht einfach, wenn wir krank sind, wenn uns andere Leute belächeln, wenn wir wirklich verfolgt werden sollten. Es ist nicht einfach, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Existenzfragen haben und so weiter. Und die Bibel ist realistisch und sie sagt, dass es ein Stöhnen gibt. Also gibt es das bei euch nicht? Seufzen, Stöhnen? Schon, gell? Wir seufzen, Stöhnen häufig. Wir sind übrigens nicht allein. Es gibt 3 Stöhnen in diesem Text. 3-mal Stöhnen. Ich lese weiter, Römer 8, 19 bis 22. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene in der Welt, ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so gefügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an der Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, stöhnt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das Stöhnen, das Seufzen der Schöpfung. Alles ist danieder, es geht alles kaputt, es stirbt, der Tod ist überall, das stimmt. Und durch den Sündenfall ist die gesamte Schöpfung betroffen. Es gibt einfach Vergänglichkeit. Und wenn du sagst, wie soll man das verstehen, warum soll die Sünde von Adam die ganze Schöpfung betroffen haben? Irgendwie ist ja unfair, ja? Aber dann schau heute in die Welt. Wenn wir heute in die Welt schauen, es stöhnt, die Pflanzen stöhnen, die Tiere stöhnen, alle stöhnen, derzeit aktuell unter einer Folge der Sünde der Menschen, nämlich die Hitze. Es ist kein Zweifel mehr, dass der Mensch durch sein Verhalten, und das nennt die Bibel Sünde, die Klimakrise zumindest mit verursacht hat. Also, das Stöhnen ist eine Folge von der Sünde. Und die Sünde geht zurück bis auf Adam und wir sind alle mit eingeschlossen. Die Schöpfung stöhnt unter unserer Sündhaftigkeit. Die Schöpfung wartet. Es gibt Hoffnung. Das Schöne ist, bei diesen Stöhnen gibt es immer einen Gegensatz, eine Hoffnung dazu. Ja? Die Schöpfung seufzt, stöhnt, aber es gibt eine Hoffnung. Und es wird einmal eine neue Schöpfung geben, eine Erlösung. Und die Bibel sagt, dass der Gott eines Tages, den Zeitpunkt wissen wir nicht, diese Welt, die jetzt hier ist, auflösen und eine neue, vollkommene schaffen wird. Sollte das jetzt heißen, dass wir uns um diese hinfällige und gefallene Welt nicht mehr kümmern müssen? Dass wir heute einfach so weiterleben? Nein. Wenn wir ein bisschen zurückdenken im Römerbrief, war auch die Frage, wenn uns die Sünde vergeben ist, können wir weiter sündigen? Sagt Paulus eindeutig nein. Wenn wir können nicht weiter sündigen, wenn wir die Vergebung und neues Leben bekommen haben, das in die Ewigkeit reicht. Das passt nicht mit Gottes Gerechtigkeit zusammen, die er uns schaffen, in uns schaffen will. Also auch, wir können nicht einfach so weiter tun, sage ich jetzt mal, obwohl diese Welt zugrunde gehen wird, haben wir Verantwortung und können nicht einfach sagen, ist eh alles wurscht, es kommt was Neues, lass uns so weiterleben. Das ist der eine Grund, weil die Sünde nicht gerechtfertigt ist, auch wenn sie vergeben ist. Der zweite Grund, und das ist mir erst bei dem, was ich da gelesen habe, aufgefallen, die neue Schöpfung hängt mit der Herrlichkeit der Kinder Gottes zusammen. Das ist zweimal im Vers 29 und im Vers 19 und im Vers 21 ist die Herrlichkeit der Kinder Gottes erwähnt, die in der neuen Schöpfung sichtbar wird. Und wir wissen es aus anderen Stellen in der Bibel, dass wir, wenn Gott alles neu macht, das Vorrecht haben, mit ihm zu herrschen, wenn ich es so sagen darf. Das ist ein Wort, das negativ besetzt ist heute meistens, aber es gibt es auch im Positiven. Richtig lenken, richtig führen. Wir werden wieder in diesen Ursprungszustand versetzt, wo wir verantwortlich mit dieser Welt, mit dieser Schöpfung, mit der neuen Schöpfung umgehen können. Jetzt denke ich, dass die Zeit, die wir hier noch in der alten Schöpfung leben dürfen, eine Zeit ist, wo wir uns auf das auch vorbereiten dürfen. Weil so, was wäre sonst der Grund, dass wir noch als Kinder, als Erlöste, als Leute, die eine Perspektive für die Ewigkeit haben, noch hier sein dürfen oder müssen? Es wäre doch, wenn es stimmt, viel schöner, gleich bei Gott zu sein. Nein, er möchte uns jetzt hier in dieser alten und gefallenen Welt noch verwenden. Einerseits, um andere zu retten, mitzunehmen, und andererseits auch, um uns selbst vorzubereiten auf das künftige Mitregieren in der Ewigkeit. Ich denke, es ist nicht egal, wie wir heute leben, sondern wir dürfen uns vorbereiten für die Zeit. Und dazu gehört auch der richtige Umgang mit Gottes Schöpfung, der richtige Umgang mit unseren Mitmenschen, der richtige Umgang mit unserer Umwelt. Das Seufzen der Schöpfung. Und dann kommt man das Seufzen der Kinder Gottes. Nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Wieder seufzen, stöhnen. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Wir haben schon davon gesprochen, dass Christen, Kinder Gottes, auch Schwierigkeiten haben. Das Evangelium ist kein Automatismus für ein einfaches und gutes Leben, wo alles ganz easy läuft. Nein, es gibt zwar haufenweise Verheißungen, dass unser Vater im Himmel uns Gutes tut, dass er für uns sorgt, dass er unsere Gebete erhört, dass er heilen kann, dass er uns nahe ist und so weiter. Aber nirgendwo steht in der Bibel, dass es kein Leid für die Christen gibt. Nirgendwo steht in der Bibel, dass wir immer glücklich sind, dass immer alles leicht geht. Aber es gibt Hoffnung und das ist ganz wichtig. Hier wieder, zuerst das Stöhnen, das Seufzen, das Leiden, ja, und dann die Hoffnung als Gegenpol dazu. Es gibt eine Hoffnung. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist eine Haltung, eine Tugend dessen, der hofft. Das ist eine Einstellung. Ja? Aber Hoffnung ist auch die Erwartung, der Inhalt dessen, was man hofft. Ja, es ist die Einstellung und der Inhalt. Das hat Doppelbedeutung, dieses Wort. Und im Neuen Testament wird Hoffnung immer positiv verwendet. Die gute Hoffnung, die frohe Botschaft. Hoffnung ist im Neuen Testament immer was Positives. Aber, das haben wir hier gesehen, Hoffnung bezieht sich auf das noch nicht Sichtbare. Im Vers 24, 25 ist das jetzt, aber auch ein ganzes Kapitel im Hebräer 11. Also nicht das, was schon sichtbar ist, ist nicht mehr Hoffen. Da ist es eh schon klar, da sieht man es. Aber wenn man es noch nicht sieht und trotzdem mit geistlichen Augen sozusagen schaut, kann man hoffen. Und dieses ist nicht vage, diese Hoffnung ist nicht vage, sondern sie hat einen festen Grund. Dieser feste Grund ist einerseits Christus selbst, Jesus, die Person, der in diese Welt gekommen ist. Wenn wir ihn anschauen, dann gibt es uns einfach Hoffnung, weil er hat geschafft, hat es geschafft, so zu leben, wie Gott es will. Aber er hat auch den Tod überwunden. Er hat so viele Dinge uns zugesagt, die uns einfach Basis sein können. Wir haben heute das Lied vom Eckstein gesungen. Das ist etwas Festes. Das ist etwas, worauf unsere Hoffnung bauen kann. Im Petrusbrief schreibt Petrus schreibt in seinem Brief, Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit unser Glaube auch Hoffnung auf Gott ist. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir eine Hoffnung, die ganz anders ist als alles, was uns Philosophen und sonstige Lehren übermittelt. Wir haben die Hoffnung, die Gewissheit, oder die feste Hoffnung, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und ich möchte erinnern an 1. Korinther 13, Vers 13, den himmlischen Dreiklang. Sage ich immer, Glaube, Hoffnung und Liebe. Das gehört zusammen. Hoffnung. Und in einer Zeit, wo so viel Negatives gesagt wird, wo so viel Runterziehendes ist, ja, wo uns die Menschen eigentlich, wo so viel Jammerei ist, ja, sage ich mal so, Stöhnen, Grant, sollten wir an dieser Hoffnung festhalten. Hoffnung. Und ich nenne das richtige Verhalten für uns Christen hoffnungsvolles Seufzen. Ja, wir dürfen seufzen. Wir dürfen unsere Not Gott sagen. Aber wir müssen die richtige Perspektive haben. Wie ich schon erwähnt habe, den Abstand, einen höheren Standpunkt einnehmen. Wir können die Mauer nicht wegleugnen, die es gibt in unserem Leben, die Mauern. Ja? Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Hindernisse. Aber wir müssen die richtige Perspektive einnehmen. Wir sollen und dürfen vertrauensvoll mit Gott reden. Seufzen. Ich darf Gott meine Sorgen, meine Probleme einfach sagen. Ich darf hingehen und sagen, ja, schau Gott, ich habe wirklich ein Problem, aber bitte gib mir die richtige Perspektive. Und eines, was ich wirklich euch und mir selber auch rate, rede mit Glaubensgeschwistern darüber. Andere Menschen haben auch eine andere Perspektive. So kannst du, wenn du dort hoffnungsvoll seufzt, plötzlich sehen, dass es einen Umweg oder einen Drüberweg über die Mauer gibt, dass es und was dahinter liegt. Ja? Hoffnungsvolles Seufzen heißt auch für mich in der Bibel lesen. Einfach lesen und das Wort Gottes als Antwort auf mein Seufzen, auf meine Fragen hören. Aber es bleibt ja nicht dabei. Die richtige Einstellung ist nicht immer zu erreichen. Ich schaffe dieses hoffnungsvolle Seufzen nicht immer. Es gibt Zeiten in meinem Leben, und es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich das nicht geschafft habe, ja? Wo ich nicht mehr wirklich diese Geborgenheit und diese Gnade, diese neue Perspektive bekommen haben. Das gelingt uns nicht immer. Und manchmal gibt es die Zeit, wo wir nicht wissen, was und wie wir beten sollen. Kennt ihr das? Das gibt es, gell? Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt sagen soll. Die frommen Worte gehen aus. Die frommen Phrasen gehen nicht, halten nicht mehr. Wenn ich ehrlich bin, gibt es Zeiten, wo ich dann nichts mehr sagen kann vor Gott. Und dann gibt es das Seufzen des Heiligen Geistes. Und das ist eigentlich wunderbar. Ich lese weiter in Römer 8, 26 und 27. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Ist das nicht wunderbar? Wenn ich nimmer mehr weiß, was ich Gott sagen kann, wenn mir die Worte fehlen, und das passiert, dann gibt es immer noch jemand, der für uns redet bei Gott. Der Fürsprecher. Jesus hat es im Johannesevangelium in den Abschiedsreden ausführlich beschrieben, dass er den Fürsprecher, den Heiligen Geist schickt, der bei uns ist und der für uns bei Gott spricht. Was macht der Heilige Geist? Wir haben es schon gehört. Er ist uns geschenkt als Erstlingsgabe. Das ist hier noch im vorigen Abschnitt gestanden. Wir haben dieses Angel, wir haben diese Gewissheit dadurch bekommen. Und er lebt in den Kindern Gottes. Das war auch im Anfang dieses Kapitels. Der Geist Gottes lebt in den Kindern Gottes. Wenn der Geist Christi, der Geist Gottes bestimmt euer Leben, schließlich wohnt er in euch. In alte Übersetzung sagt, die der Geist Gottes treibt, in denen lebt er. Und dann heißt es, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Auch das ist eine nicht unwichtige Aussage. Bitte, wenn du dich noch nicht geöffnet hast, wenn du noch Zweifel hast, wenn du dir noch überlegst, es ist Zeit, dass du den Heiligen Geist in dein Leben reinlässt, dass du Jesus dein Leben gibst, damit er das machen kann. Weil dann kannst du all diese Dinge, von denen ich vorher gesprochen habe, erleben. Der Geist Gottes lebt in den Kindern. Wenn du ihn noch nicht aufgenommen hast, dann tu es bald. Am besten heute. Der Geist Gottes redet zu uns. Er gibt uns diese innere Gewissheit, wie wir gelesen haben. Er macht uns sicher. Er tröstet uns. Er gibt uns Anweisungen. Plötzlich wissen wir, was wir tun sollen. Aber er redet auch für uns. Wenn ich sprachlos bin, dann ist immer noch der Heilige Geist, der uns in der richtigen Weise vertritt. Jesus selbst ist dieser Geist, heißt es auch im ersten Johannesbrief, schreibt der Johannes: Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wenn jemand von einer Sünde überwältigt wird, haben wir einen Anwalt, einen Fürsprecher, der beim Vater für uns eintritt. Und hier sagt er, Jesus Christus, den Gerechten. Wir wissen, Gott, der Heilige Geist und Jesus sind eins. Ja. Der Heilige Geist und Jesus vertreten uns. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, vertritt uns beim Vater. Er redet für uns. Ist das nicht etwas Wunderbares? Ich habe in meinem Leben schon Zeiten erlebt, wo ich nicht mehr wusste, wie und was ich beten soll. Und dann habe ich das schon gespürt, in zweifacher Weise. Einmal, dass andere für mich gebetet haben, an meiner Stelle, mit mir. Und das Zweite, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich jetzt Gott gar nichts sagen muss. Er macht es in der Dreieinigkeit selber aus. Ich möchte am Schluss zwei persönliche Sachen sagen. Der Juli ist für mich immer ein schönes Monat. Da habe ich einen doppelten Geburtstag. Ich bin ungefähr ein paar Tage nach meinem fleischlichen Geburtstag mit 15 Jahren neu geboren worden. Da hat mich Jesus in die Nachfolge gerufen und das war vor 51 Jahren. Und ich kann sagen, dass in dieser Zeit ich durch wunderbare Phasen gehen konnte, auch schwierige Phasen. Aber all das, was ich heute gesagt habe, kann ich bezeugen. Das ist wirklich so. Auch wenn wir seufzen, auch wenn wir stöhnen in den Schwierigkeiten, wir haben diese Hoffnung. Und Gott hilft uns, die richtige Perspektive einzunehmen und Gott seufzt für uns selber. Und das Zweite ist, im Juli, vor 40 Jahren, genau heute vor 40 Jahren, durfte ich meine Frau, meine liebe Frau Irmgard heiraten. Wir haben heute 40. Hochzeitstag und ich kann euch einfach sagen, das ist genauso Gnade. Gott hat uns geleitet durch manche Tiefen, aber viele Höhen. Mein Dank gilt meiner lieben Frau, die mich 40 Jahre lang ertragen und begleitet hat. Und mein Dank gilt vor allem dem Herrn Jesus, der uns diese Gnade geschenkt hat. Es ist reine Gnade. Amen.